Etwa 200.000 Menschen sind in einem Landkrieg getötet worden, der gerade in Europa stattfindet. Der Krieg in der Ukraine. Er dauert nun schon seit 2 Jahren in vollem Umfang an und reicht eigentlich mindestens ein Jahrzehnt zurück. Wir leben in historischen Zeiten mit dieser Art von Konflikt und es ist leicht, ihn zu übersehen, weil er für uns zum Alltag gehört. Ihre Welt verändert sich auf wichtige Weise. Und heute möchte ich einen Schritt zurücktreten und mir das genauer ansehen. Und eine der größten und wichtigsten Veränderungen, die dieser Krieg in der Ukraine für ihre Welt mit sich bringt, ist die Veränderung Europas. Europa durchläuft einen historischen Wandel und dieser Wandel vollzieht sich Schritt für Schritt. Aber im Laufe von 2 Jahren haben wir bereits revolutionäre Veränderungen erlebt. Genau am Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine vor 2 Jahren schrieb der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flörri, dass die wichtigste Nation, die wir im Moment beobachten müssen, Deutschland ist. Wie wird es auf Putins Krieg gegen die Ukraine reagieren? Dieser Ukraine-Krieg wird den Aufstieg des prophezeiten deutsch geführten Heiligen Römischen Reiches beschleunigen. Und wir weisen schon seit Jahrzehnten darauf hin, wie Russland Europa umgestalten wird. Hier ist, was Herbert W. Armstrong im Jahr 1982 sagte.
Nun, eines der großen Dinge, die Europa vorantreiben und vielleicht das Größte, was sie dazu bringen wird, sich zu beeilen und zusammenzukommen, ist ihre Angst vor dem, was im Kreml und in der Sowjetunion vor sich geht. Und Andropow macht ihnen Angst. Und das wird sie zur Eile treiben. Sie verlieren das Vertrauen in die Vereinigten Staaten, die sie mit einem militärischen Schutzschirm umgeben und wollen ihre eigenen Streitkräfte, um sich selbst zu schützen. So fühlen sie sich dort drüben. Das ist der Hauptanreiz, um sie zu vereinen, und das geschieht auch schon.
Im Jahr 2008 fragte Herr Flörri, ob es zu einer Krise in der Ukraine kommen wird. Dieses Gebiet ist die Kornkammer Russlands und es ist sicherlich bereit, auch dort Krieg zu führen. Wir haben gesehen, dass sich das genau so entwickelt hat, wie er es 2017 angesprochen hat. Er schrieb, die Ukraine-Krise gehe weiter und Amerika verschlafe sie. Aber Europa ist zutiefst beunruhigt. Die Veränderungen, die diese Krise in Deutschland und Europa auslöst, werden die Nationen erschüttern. Damals, im Jahr 2022, als die Invasion stattfand, gab es eine dramatische Reaktion aus Deutschland, als Bundeskanzler Olaf Scholz eine massive Veränderung des deutschen Militärs mit einem neuen 100 Milliarden Euro schweren Fonds ankündigte. Aber heute möchte ich einen Schritt zurücktreten und mich umsehen. Haben sich diese Aussagen von Herrn Flörri, von Herrn Armstrong bewahrheitet? Wie sehr hat sich Europa durch diesen Konflikt bereits verändert? Und um mir dabei zu helfen, habe ich heute Josue Michels zu Gast. Josue, guten Tag.
Hallo.
Wir werden also ein wenig vor- und zurückgehen und Ihnen 10 Möglichkeiten vorstellen, wie sich Europa durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine verändert hat. Wir werden abwechselnd eine andere Veränderung vorstellen. Wir werden etwas Zeit haben, darüber zu diskutieren und uns dann die nächste Veränderung ansehen. Und ich denke, dass Sie, genau wie wir, ziemlich beeindruckt sein werden, wie sehr sich Europa durch diesen Konflikt bereits verändert hat. Doch bevor wir mit unseren 10 Punkten beginnen, haben Sie eine erste Meinung zu diesem Thema?
Ja, damals habe ich die Nachrichten verfolgt, wie die Menschen reagiert haben. Und wir erinnern uns, dass die militärische Aufrüstung rund um die Ukraine schon seit Tagen und Wochen stattfand. Aber als sie tatsächlich angegriffen haben, waren die Menschen ziemlich schockiert und Deutschland war besonders schockiert. Die Menschen fragten sich, wie konnte das geschehen? Wir hatten Jahrzehnte des Friedens, wir haben schon so lange mit Russland zusammengearbeitet. Aber jetzt war die erste Reaktion des deutschen Volkes, der Bevölkerung, des einfachen Volkes Angst. Sie waren verblüfft über das, was geschah. Ein groß angelegter Krieg auf dem Kontinent. Und diese Angst hat Deutschland mehr als alles andere verändert. Aber dann gab es auch etwas Ungewöhnliches, nämlich, dass osteuropäische Länder speziell auf Deutschland schauten. Polen ließ seinen Luftraum von deutschen Flugzeugen sichern und erhielt auf diese Weise andere Hilfe. Und Rumänien und einige andere Länder blickten auf ungewöhnliche Weise nach Deutschland. Denn wir wussten zu diesem Zeitpunkt einfach nicht, ob die Ukraine in wenigen Tagen fallen würde. Und wenn ja, was wird Russland als nächstes tun? Die Menschen hatten zu dieser Zeit einfach Angst.
Ich denke, das ist ein sehr guter Punkt. Und unsere Top-10-Liste trifft das vielleicht nicht ganz, denn wir betrachten, wie sich Europa verändert hat. Was wir in den Tagen nach der Invasion gesehen haben, war, was die Menschen in einer Krise tun. Und die Tatsache, dass sich in dieser Krise alle nach Deutschland wenden, ist wirklich aufschlussreich. Wir haben es mit der Art und Weise zu tun, in der Europa auf Deutschland als Verteidigungsmacht setzt. Aber das ist auch ein wirklich guter Punkt, denn bei der nächsten Krise wird sich jeder sofort wieder an Deutschland wenden. Und ich denke, das ist der Wert dieses Themas. Bei Trumpet World blicken wir oft nach vorne. In dieser Sendung geht es um biblische Prophezeiungen und darum, was als nächstes passieren wird. Aber manchmal bedeutet das, dass wir nicht zu schätzen wissen, wie viel bereits geschehen ist. Und ich denke, es ist wichtig, zurückzublicken und zu sehen, wie viel bereits geschehen ist. Denn dann erkennen Sie, wo Sie sich im Tempo eines prophetischen Ereignisses befinden. Wir sitzen nicht herum und warten darauf, dass etwas passiert. Wie so viele der Dinge, über die wir gesprochen haben und über die Herbert W. Armstrong vor Jahrzehnten gesprochen hat, sind sie bereits geschehen. Wir warten nicht darauf, dass sich die Prophezeiungen erfüllen. Wir befinden uns mitten in der Erfüllung der Prophezeiung. Und ich denke, das ist es, was wir Ihnen heute vermitteln wollen. Möchten Sie mit Ihrem ersten Punkt beginnen? Mit der ersten Art und Weise, wie sich Europa als Reaktion auf diese Entwicklung verändert hat?
Ja, und das ist die massive Aufstockung der Mittel für das deutsche Militär. Das ist einer der Punkte, auf den die Menschen zurückblicken und versuchen, ihn zu in klein zu reden. Aber zu diesem Zeitpunkt war es absolut massiv, riesig. Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, trat vor und kündigte an, dass Deutschland einen Sonderfonds für sein Militär in Höhe von 100 Milliarden Euro hat. Zu dieser Zeit gab Deutschland so ungefähr 50 Milliarden für seinen Verteidigungshaushalt aus. Und das ist bereits einer der größten Militärausgaben der Welt. Und Deutschland ist einer der größten Volkswirtschaften der Welt und hat Zugang zu den besten Militärindustrien der Welt, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch zu Hause in Europa selbst. Sie haben also gesagt, dass wir zusätzlich zu unseren Verteidigungsfonds einen zusätzlichen Fonds von 100 Milliarden Euro haben, um unseren Militärarsenal aufzustocken. Nun wird Deutschland manchmal mit Israel verglichen, weil es einen der modernsten Streitkräfte und auch Zugang zu westlichen Technologien hat. Und Israel gab zu dieser Zeit nur so ungefähr 23 Milliarden aus im Jahr 2022. Das ist viel Geld, aber nur die Hälfte von dem, was Deutschland ausgab. Wenn Sie sich ansehen, was Israel mit diesem Verteidigungshaushalt tun kann, dann muss es ständig seine Grenzen verteidigen. Es muss sich ständig gegen Raketenangriffe verteidigen. Es muss ständig ein aktives Militär aufrechterhalten. Deutschland hat nichts von all dem. Es ist seit Jahrzehnten nicht mehr überfallen worden. Es hat keine direkte Bedrohung. Vielmehr kooperiert es militärisch mit den Ländern in seiner Umgebung. Es tauscht Militärtechnologie aus. 100 Milliarden, nur um den Verteidigungshaushalt zu erhöhen, ist also eine große Summe.
Und ich denke, ein weiteres Land, mit dem wir das in Zusammenhang bringen können, ist Russland selbst. Gehen Sie zurück in die Zeit vor der Invasion in der Ukraine, denn die russischen Verteidigungsausgaben sind in den letzten ein oder zwei Jahren regelrecht in die Höhe geschossen. Wenn Sie bis 2021 zurückgehen, hat Russland etwa 65 Milliarden für sein Militär ausgegeben. Deutschland gab etwa 55 Milliarden aus. Wenn Sie also den 100 Milliarden schweren Sonderfonds und die zusätzlichen Ausgaben Deutschlands hinzurechnen, ist Deutschland plötzlich ein größerer Militärausgeber geworden als Russland. Und wenn Sie sich ansehen, was Russland mit seinem Militärbudget gemacht hat, wie es die ganze Welt zum Zittern gebracht hat und wirklich im Mittelpunkt des anti-amerikanischen oder anti-westlichen Kampfes oder Denkens in der Welt stand. Eine Führungsrolle für die Welt. Deutschland gibt jetzt das aus, was Russland früher ausgegeben hat. Das ist eine gewaltige potenzielle Verschiebung. Und dann ist da noch die Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Frankreich und Deutschland, wo in der Vergangenheit Deutschland die Wirtschaftsmacht in Europa war. Sie haben das Geld, aber Frankreich hat das Militär. Und Frankreich ist derjenige, der mehr Geld für das Militär ausgibt. Frankreich hat das Erbe seines Imperiums, das immer noch intakt ist, und es hat alle Militärbasen in Nordafrika. Und ich glaube, dass sich das seit der Invasion in der Ukraine geändert hat. Denn Deutschland übernimmt nun mehr die militärische Führung in Europa. Sie haben das Geld, das sie leichter ausgeben können als Frankreich. Frankreich befindet sich derzeit im Chaos, zum Teil wegen seines Haushalts. Sie haben keinen Premierminister. Sie haben zu kämpfen und müssen die Kosten senken. Deutschland wird zum finanziellen Anführer. Frankreich wird von seinen afrikanischen Stützpunkten vertrieben. Es hat große Probleme in Nordafrika mit seinen ehemaligen Truppen. Wir sehen also, dass sich die militärische Führung von Frankreich auf Deutschland verlagert. Ein Ergebnis, das man nicht unbedingt erwarten würde, wenn Russland bei einem seiner Nachbarn einmarschiert.
Ja, ist ein Moment des Wandels für Europa, wie wir ihn während des Kalten Krieges nicht erlebt haben. Weil es auf dem Kontinent keinen Krieg gab, Frankreich hat seinen Militärhaushalt ebenfalls aufgestockt, aber es verfügt einfach nicht über die nötigen Mittel. Sie müssen diese Militärbasen auf der ganzen Welt unterhalten und sie haben ein Atomwaffenarsenal, um das sie sich kümmern müssen. Deutschland kann also einfach anders investieren und Deutschland hat eine ganz andere Lage als Frankreich, wo es von anderen Nationen umgeben ist und mit ihnen zusammenarbeiten kann.
Und diese europäische Dimension ist wichtig. Die Machtverschiebung, über die wir gerade gesprochen haben. Im Jahr 2022 betrugen die Verteidigungsausgaben der EU insgesamt 240 Milliarden Euro, also 260 Milliarden Dollar. Bleiben wir vorerst bei den Dollar, denke ich. 2023 300 Milliarden Dollar. Also bereits ein Anstieg um 40 Milliarden in einem Jahr. Und 2024 werden es dann 378 Milliarden sein. In nur zwei Jahren sind wir also von 260 Milliarden auf 380 Milliarden gestiegen, eine Steigerung der Verteidigungsausgaben um 50%, und das ist enorm. In Trumpet Hour war es fast schon ein kleiner Scherz, dass Polen zu einer militärischen Supermacht aufsteigt, denn Polen war auf dieser irrsinnigen Einkaufstour. Über 1000, ich glaube, es könnten jetzt sogar Tausende von billigeren, älteren Panzern aus Südkorea sein. Sie kauften Hunderte der neuesten Abrams-Panzer aus Amerika, F-35 Kampfjets, neue Luftabwehrsysteme. Im Verhältnis zu ihrer Wirtschaft sind sie jetzt der größte Militärausgeber in der NATO. Ich glaube, mit den jüngsten Militärausgaben kommen sie auf etwa 4%. Deutschland hat also die militärische Führung übernommen, aber viele andere Länder haben sich auf eine große Einkaufstour begeben.
Ja, und das Erstaunliche daran ist auch, dass man, wenn man anfängt zu militarisieren, Zugang zur Technologie hat, die ständig getestet wurde. Amerika musste seine Militärvorräte aufrechterhalten. Sie mussten Waffen für viele Jahre lagern. All diese Lagerkosten summierten sich. Die Kosten für die Militärbasen summierten sich. Und Europa hatte davon profitiert. Sie mussten all diese Dinge nicht tun, weil sie diesen militärischen Schutzschirm von Amerika hatten. Und jetzt kommen sie und kaufen von Amerika die Waffen, die getestet wurden. Die Waffen, die über die Jahre entwickelt wurden. Und plötzlich haben sie eine Militärmacht.
Auf die Gefahr hin, dass wir in unserem ersten Punkt über alles reden und nichts mehr für später übrig lassen, denke ich, dass das mit dieser sogenannten Aufstockung zu tun hat. Im ersten Jahr des Ukraine-Konflikts gab es Länder wie die ehemaligen Ostblockstaaten, Polen, Rumänien, vielleicht auch die Tschechische Republik oder die Slowakei. Diese ehemaligen serbischen Länder oder ehemaligen kommunistischen Länder, die einen ganzen Haufen sowjetischer Ausrüstung besitzen. Dann sind sie der NATO beigetreten und jetzt haben sie neue NATO-Ausrüstung. Und natürlich ist die gesamte NATO-Ausrüstung darauf ausgelegt, zusammenzuarbeiten. Aber die sowjetischen MiG und was auch immer sind es nicht. Man gab also einen Großteil der alten sowjetischen Ausrüstung an die Ukraine ab und ersetzte sie oder füllte sie mit neuerer amerikanischer, oft NATO-Ausrüstung auf. So kam es in Osteuropa sehr schnell zu einer raschen Aufrüstung des Militärs. Sie gaben die Ausrüstungsgegenstände an die Ukraine weiter und das half der Ukraine tatsächlich. Das Militär des Landes wurde dadurch schlagkräftiger, aber auch das gesamte osteuropäische Militär wurde dadurch schlagkräftiger. Und das größtenteils auf Kosten der Vereinigten Staaten. Ich denke, dass es sich bei einigen dieser Gelder um Kredite handelt, die vielleicht zurückgezahlt werden, aber ich denke, dass vieles davon als Hilfe für die Ukraine vermarktet wurde. Ich glaube, Amerika hat diesen Ländern sehr hohe Rabatte gewährt. Damit wurde die militärische Kapazität fast aller osteuropäischen Länder sofort erhöht.
Ja, und Deutschland hat etwas Ähnliches getan. Sie nannten es Ringtausch. Sie sagten, wir können die Ukraine nicht direkt mit Waffen beliefern. Sie können mit Technologie nicht umgehen, auch was immer sie sagten, das sich am Ende nicht bewahrheitet hat. Aber sie sagten zu Polen, schickt eure sowjetischen Panzer in die Ukraine und dann senden wir westliche Technologie in diese Länder, das dann mit Deutschland integriert werden kann.
Die deutschen Militärausgaben sind also massiv gestiegen. Die Militärausgaben in ganz Europa sind massiv gestiegen. Aber kommen wir zu Punkt 2. Eines der anderen großen Themen, über die im Zusammenhang mit dieser Invasion viel diskutiert wurde, ist der Atomkrieg. Für einen Konflikt zwischen zwei Nachbarn, von denen einer keine Nuklearwaffen besitzt, ist es sehr interessant, wie wichtig die Diskussionen über Nuklearwaffen für den Ukraine-Konflikt waren. Er hat Ängste vor einem Atomkrieg geweckt und Diskussionen über den Erwerb von Atomwaffen durch andere Länder und einige bemerkenswerte Entwicklungen in Richtung Atomwaffen in ganz Europa ausgelöst. Es gab also immer wieder Diskussionen darüber, ob Russland, wenn die Dinge wirklich schlecht laufen, auf Atomwaffen zurückgreifen wird. Und ich denke, dass einige dieser Diskussionen immer noch andauern. Das ist immer noch eine Möglichkeit, wenn Sie sehen, wie die Ukraine in Russlands eigenes Territorium eindringt. Könnten Sie sich so etwas vorstellen? Aber auch Russland hat, ich glaube, es sind die Iskander-Raketen, Kyber-Hyperschallraketen, im Einsatz. Ich setze das mal in Anführungszeichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Russland glaube, dass sie tatsächlich Hyperschallraketen sind. Es gibt einige Hinweise darauf, dass sie nicht ganz so gut sind, wie Russland behauptet. Aber sie haben Raketen gegen die Ukraine eingesetzt, die in der Lage sind, Atomwaffen zu tragen. Sie haben sie nur nicht mit Atomwaffen ausgestattet, was die Grenze zwischen ballistischen Kurzstreckenraketen verwischt. Sind sie nuklear? Sind sie es nicht? Das ist etwas, das die Menschen sehr besorgt macht. Es werden immer mehr Kurzstreckenraketen eingesetzt, weil sie Atomwaffen tragen können. Eine ballistische Interkontinentalrakete fliegt bis in den Weltraum und wieder zurück. So haben sie mehr Zeit zu reagieren. Kurz- und Mittelstreckenraketen haben eine ganz andere Flugbahn, sodass sie wesentlich weniger Zeit haben, um zu entscheiden, ob es sich um einen nuklearen Angriff handelt. Oder ist es etwas anderes? Sie haben also viele Diskussionen über Atomwaffen geführt, vor allem zwischen Frankreich, Deutschland und vielleicht Polen. Polen, das Russland am nächsten liegt, einige der baltischen Staaten, sind am meisten in der Schusslinie. Sie gehören zu denjenigen, die am meisten Angst haben. Der polnische Präsident hat in einem Interview am 22. April gesagt, dass er bereit wäre, Atomwaffen der Vereinigten Staaten aufzunehmen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass 5 oder 6 Tage später der französische Präsident Emmanuel Macron seine Lösung für eine von den Vereinigten Staaten unabhängige europäische nukleare Abschreckung vorstellte. Und er sagte, Frankreich sei bereit, mehr zur Verteidigung Europas beizutragen. Und wenn Sie sich die Europäische Union ansehen, dann haben viele Länder in der EU amerikanische Atomwaffen. Und die Diskussion darüber und sogar die Ausbildung und der Einsatz dieser Waffen hat sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine intensiviert. Sie haben also Deutschland, die Niederlande, Italien, die Türkei, glaube ich. Sie alle haben etwa 150 bis 200 amerikanische Atombomben auf diesen Stützpunkten stationiert. Aber dann gab es diese Diskussion mit Frankreich, das anbot, nein, wir werden den nuklearen Schutzschirm bereitstellen und dann sind wir unabhängig von den Vereinigten Staaten. Und das ist ein großer symbolischer Schnitt. Diese Atombomben lagern seit Jahrzehnten in deutschen, türkischen und italienischen Militärbasen. Es scheint mir fast sicher, dass die Behörden, die diese Bomben kontrollieren, inzwischen in der Lage sein werden, sie ohne Amerikas Erlaubnis einzusetzen. Aber es gibt immer noch diese symbolische Art von, okay, nun, wir sind von Amerika für unser ultimatives Überleben von allem abhängig. Wenn es hart auf hart kommt, ist es Amerika, das unsere Atombomben zur Verfügung stellt. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie Emmanuel Macron versucht, diese Leine zu kappen und zu sagen, nein, wir wollen allein stehen, wir wollen unabhängig von den Vereinigten Staaten sein. Und dann gab es eine Menge interner Diskussionen in Deutschland darüber, was wir hier tun sollen. Ja, wir möchten nicht von den Vereinigten Staaten abhängig sein. Ist das französische Angebot eine bessere Option? Sollten wir eine unabhängige deutsche Atomkraft haben? Diese Debatte hat es gegeben. Und dann ist da noch die andere wichtige Entwicklung, für die Deutschland einen Teil der 100 Milliarden ausgibt. Und ein großer Teil davon wurde für den Kauf amerikanischer F-35 Kampfjets verwendet, die die amerikanischen Atombomben nach Deutschland transportieren werden. Und genau das ist der Zweck des Kaufs dieser Kampfflugzeuge, was bedeutet, dass Deutschland einen großen Schritt nach vorne in Sachen Fähigkeiten gemacht hat. Wenn Sie ein aufmerksamer Zuhörer sind, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass ich vor 5, 6 Jahren über die Schwächen der F-35 berichtet habe. Und diese sind ein wahnsinnig teures Waffensystem. Und es gab einige lächerliche Probleme, bei denen sie nicht einmal die Cybersicherheit des Ersatzteilbestellsystems getestet haben, weil sie Angst hatten, dass dadurch die gesamte Flotte lahmgelegt würde. Das ist ein Problem, das bei erstklassigen Kampfflugzeugen nicht vorkommen sollte. Aber abgesehen davon handelt es sich auch um Tarnkappenkampfflugzeuge, die Atombomben tragen können. Das ist eine enorme Verbesserung für Deutschlands Fähigkeiten. Sie könnten also Nuklearwaffen in einem Tarnkappenflugzeug mitführen und das dient der Abschreckung. Das alles kommt also nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der ganzen Diskussion darüber, wie wir mit einem Atomkrieg umgehen sollen. Beinahe hätte ich die jüngste Meldung vergessen, dass Amerika jetzt kommunistische Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert hat. Das hat in Deutschland für etwas Aufruhr gesorgt. Wie gesagt, sie sind nicht mit Atomwaffen bestückt, aber Mittelstreckenraketen sind Teil dieser ganzen Atomdiskussion. Die Angst vor Nuklearwaffen ist also in ganz Europa im Moment groß.
Der Zweite Weltkrieg endete mit Atomwaffen und es wird oft gesagt, dass der Dritte Weltkrieg mit Atomwaffen beginnen wird. Aber in der Zeit dazwischen haben sich diese Atomwaffen erheblich verändert und sind viel mächtiger geworden. Und mit Tarnkappen, Kampfflugzeugen und Hyperschallraketen ist ihre Macht jetzt noch viel größer. Aber es ist auch so, dass Deutschland seine eigenen Bomben bauen will. Das ist eine Option. Es war der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, der schon früh sagte, wir brauchen unsere eigenen Atomwaffen. Amerika wollte das nicht zulassen, also brachte er die Amerikaner dazu, amerikanische Atomwaffen zu stationieren. Aber danach investierte er in die Kernenergie. Sie haben also Anlagen, um Uran anzureichern. Und dann können sie das noch erhöhen. Und dann haben sie das elektrische Netz mit den Kraftwerken. Aber Deutschland verfügt über einige der fortschrittlichsten Anreicherungsanlagen. Wenn sie also wollten, können sie das Uran leicht auf den Waffengrad anreichen, mit dem der Iran kämpft, aber sie haben das jetzt auch erreicht. Hinzu kommt, dass Deutschland mit Frankreich zusammenarbeitet, mit ihrem Atomprogramm, für die Waffensysteme. Und sie haben nuklearfähige U-Boote nach Israel geschickt. Sie verfügen also über einige der Waffensysteme, die mit Atomwaffen bestückt werden können, genauso wie die F-35. Sie haben auch den Tornado-Kampfjet, den sie gerade einsetzen, und sie haben den Einsatz dieser amerikanischen Atombomben getestet. Wenn sie sich also alle Aspekte ansehen, die sie brauchen vom Bau ihrer eigenen Bombe, über die Anreicherung des Urans bis hin zum Abwurf der Bombe, dann könnte Deutschland all das tun.
Ja, das ist ein guter Punkt. Deutschland ist eine Atommacht. Es ist eine höfliche Fiktion, dass es nicht zu den offiziellen Atommächten gezählt wird. Sie haben alles, was sie brauchen, um das tun zu können. Es gibt also den Aspekt, dass Deutschland immer mehr zur Atommacht wird. Aber auch eine Europäische Union, die eine nukleare Verteidigung für ihre Mitgliedstaaten durchführt, so wie Emmanuel Macron es anspricht. Das wäre ein großer Schritt in Richtung europäische Einheit. Ich meine, das ist zum Teil der Grund, warum es bisher noch nicht passiert ist. Das ist ein großer Schritt. Aber wir kommen dem sehr viel näher. Und ich denke, das würde die Beziehungen zwischen den europäischen Mitgliedstaaten grundlegend verändern, wenn es nicht nur um Handelsbeziehungen geht, sondern wir uns auf diese Union verlassen, um im Falle eines Krieges zu überleben. Ich denke also, dass auch dieser Aspekt sehr wichtig ist. Aber natürlich geht es nicht nur um Atomwaffen. Die konventionellen Waffen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Und ich glaube, das ist das Thema Ihres dritten Punktes.
Ja, Deutschland hat Waffensysteme aus Amerika gekauft, aber gleichzeitig gibt es einen starken Druck, auch im eigenen Land zu investieren. Man konzentriert sich stärker auf die deutsche oder europäische Rüstungsindustrie, auch bei der F-35. Rheinmetall sagte, wir können die F-35 nicht einfach von Amerika kaufen. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, um einen Teil davon in Deutschland zu produzieren. Also haben sie in Deutschland ein Werk für den Rumpfmittelteil der F-35 gebaut. Eines der Kernstücke des Flugzeugs und viele der Waffensysteme der F-35 werden in diesem Teil sein. In diesem Werk werden 400 dieser Teile hergestellt, also für 400 Flugzeuge für Deutschland und andere verbündete NATO-Nationen. Das ist eine wichtige Kooperation, die sich aus dem Ukraine-Krieg und der verstärkten Konzentration auf die Rüstungsindustrie ergibt. Unabhängig davon hat sich Olaf Scholz, nachdem er seine 100 Milliarden Euro angekündigt hatte, was ungefähr das gleiche in Dollar ist, später mit der Rüstungsindustrie getroffen, um zu sehen, wie schnell sie liefern kann. Und wieder sagte Rheinmetall, wir können ihnen sehr bald Ausrüstung, Munition, Hubschrauber und bewaffnete Fahrzeuge im Wert von 47 Milliarden Euro liefern. Rheinmetall ist der größte Waffenhersteller. Airbus ist ein europäisches Unternehmen, das mehr im militärischen Bereich tätig ist, aber auch im zivilen. Aber das rein deutsche Unternehmen ist Rheinmetall. ThyssenKrupp sagte auch, wir können die Flotte aufrüsten. Und wir hätten Hensoldt und sie sagten, sie können das Radarsystem aktualisieren. Also viele Waffenhersteller haben sich plötzlich gemeldet und gesagt, wir können die Waffenproduktion ganz schnell erhöhen, um diese Truppen zu bewaffnen. Und sie waren tatsächlich enttäuscht, dass sie von diesen 100 Milliarden nicht so viele Aufträge erhielten, wie sie gerne hätten. Aber das ist eine andere Geschichte, wo sie sagten, wir können so viel liefern, wir können unsere Produktion von einer Tagesproduktion auf eine Nacht- und Tagproduktion umschalten und sagen, wir sind bereit, das zu tun.
Der Umschwung bei den europäischen Rüstungsunternehmen ist wirklich bemerkenswert. Und ich würde Ihnen nicht empfehlen, mit Hilfe der Bibelprophezeiung zu versuchen, an der Börse reich zu werden, wenn Sie das versuchen würden. Wenn Sie das allerdings getan hätten und einige der Aussagen von Herrn Flurry zu Beginn des Ukraine-Krieges als Anlageberatung genutzt hätten, hätten Sie ziemlich reich werden können. Wenn Sie sich zum Beispiel den Aktienkurs von Rheinmetall ansehen, gehen Sie zurück zum Februar 2022, kurz bevor Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert. Und er lag bei etwa 100 Euro pro Aktie, knapp unter 100 Euro pro Aktie. Anfang dieses Monats erreichte er einen Höchststand von etwa 550 Euro je Aktie. Der Aktienkurs hat sich also mehr als verfünffacht, ja fast versechsfacht. Für Rheinmetall ist das Unternehmen jetzt sechsmal mehr wert als vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das ist wirklich bemerkenswert. Das liegt zum Teil daran, dass sich die Munitionsproduktion oder die militärische Produktion verändert hat. Es sind die langweiligen Zahlen, die es zu erkennen gilt, ja. Die große F-35, die ins Auge sticht, die Diskussionen über den Leopard 3 Kampfpanzer, die neueste Version des Abrams-Panzers, aber auch einfach nur die Produktion von Granaten. Die Granatenproduktion von Rheinmetall steigt in erstaunlichem Tempo. Vor dem Krieg in der Ukraine verkauften sie etwa 70.000 Granaten pro Jahr. Jetzt stehen sie kurz davor, 700.000 Granaten pro Jahr zu produzieren. Und dann haben sie eine neue Fabrik in Deutschland gebaut. Sie haben den Spatenstich für mehrere Munitionsfabriken gesetzt. Eine ist in Litauen geplant. Dort sollen jährlich 1,5 Millionen Granaten produziert werden. Wir sind also von 70.000 auf 1,5 Millionen gestiegen. Ganz Europa, das ist nur ein Unternehmen. Ganz Europa ist dabei, seine Munitionsproduktion zu erhöhen. Und das ist das A und O beim Aufbau einer Militärmacht.
Ja, das haben wir in dem groß angelegten Krieg in der Ukraine gesehen. Wir haben all diese Panzer und Maschinengewehre und sie verbrauchen viel Munition. Wenn Sie nur ein paar Sekunden den Abzug betätigen, fliegen Dutzende und Hunderte von Kugeln durch die Luft. Und um die Drohnen abzuschießen und einen Panzer zu durchdringen, braucht es viel Munition. Russland musste die Produktion drastisch erhöhen und das hat auch die Ukraine zurückgehalten. Sie mussten die Munition sparsam einsetzen und die Veränderungen, die Rheinmetall vornimmt, sind von Dauer. So hat Rheinmetall zum Beispiel auch einen spanischen Munitionshersteller gekauft. Die Aufträge, die sie erhalten haben, dienen also dazu, dass sie sich erweitern können. Und natürlich bauen sie auch neue Panzer. Sie hatten neuen Panther-Panzer. Das ist auch etwas, das sie sich in der Ukraine angesehen haben. Sie schauen, welche Lektionen können wir dort lernen. Nicht nur der Bedarf von Munition, sondern auch der Schutz vor Drohnen und Minen. Sie lernen also all diese Lektionen aus der Ukraine und können sie sofort umsetzen.
Und das ist etwas, das wir uns noch genauer ansehen werden, einige der Möglichkeiten, wie viele Länder auf der ganzen Welt Lehren aus dem Ukraine-Krieg ziehen, wenn es um ihre Militärproduktion geht. Unser vierter Punkt bezieht sich ebenfalls auf einige dieser Lehren aus dem Ukraine-Krieg, und zwar sehen wir, wie Deutschland sein Militär umstrukturiert. Die Sache hat also ziemlich schnell begonnen. Juni 2022. Noch im ersten Jahr des Krieges kündigte die damalige deutsche Verteidigungsministerin Christina Lambrecht ein neues militärisches Kommandozentrum an, um die verschiedenen Kommandostrukturen zu vereinen. Um 2023 lag der Schwerpunkt auf der Verschlankung der Bürokratie. Die Ukraine hat den Menschen deutlich vor Augen geführt, dass das Militär in der Lage sein muss, schnell zu handeln. Sie wollen nicht, dass der ganze Papierkram und die dreifachen Unterschriften die Arbeit erschweren. Sie haben also daran gearbeitet, das Ganze zu rationalisieren. Und im April dieses Jahres haben sie das Militär des Landes ziemlich radikal umgestaltet, um es auf den Krieg vorzubereiten. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach darüber, wie man Deutschland kriegsfähiger machen wollte. Die Associated Press schrieb damals, dass einige in Deutschland diese Wortwahl angesichts der langjährigen Kultur der militärischen Zurückhaltung nach dem Zweiten Weltkrieg befremdlich fanden. Aber Pistorius bestand darauf, dass dies die richtigen Worte waren. Er sagte, Ich bin überzeugt, dass dies eines der wenigen Worte ist, die die Notwendigkeit hier wirklich beschreiben. Er hat das gesamte Militär auf die Notwendigkeit eines umfassenden Krieges umgestellt. Sie haben gesehen, wie die Heimatschutztruppen in die Armee eingegliedert wurden. Das ist etwas, das nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt gehalten wurde. Wir wollten nicht, dass eine potenzielle Regierung die Armee nutzen kann, um ihren Willen im eigenen Land durchzusetzen. Und das war etwas, das im Laufe der Jahre nach und nach ausgehöhlt wurde. So wie kürzlich bei Covid oder bei einigen Flutkatastrophen. Und sie sagten, wir müssen diese Hindernisse für den Einsatz des Militärs im eigenen Land beseitigen, damit es beim Wiederaufbau helfen und die Menschen bei einer Überschwemmung schützen kann oder sogar, ich glaube, es gab einige Dinge im Zusammenhang mit Covid-Mandaten, wenn ich mich recht erinnere.
Es ging um die Impfung.
Ja, Impfstoffmandate. Aber jetzt werden wir diese vollständig umsetzen. Wir werden sie vollständig vereinheitlichen. Denn Deutschland schaut sich an, was in der Ukraine passiert ist und wie sie sich verteidigt haben. Und ich denke, eine weitere faszinierende Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg ist, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen ein Cyberkommando als vierte Waffengattung schaffen. Sie wissen schon, wir haben die Armee, wir haben die Marine, wir haben die Luftwaffe, wir haben das Cyberkommando. Das ist eine ziemlich starke Betonung des Cyberkommandos und niemand hat das wirklich. Ich meine, China hat seine Leute, die Liberation Army Strategic Surface Support Force, wie sie es nennen. Das ist eine der fünf Abteilungen, aber sie umfasst auch den Weltraum, die politische und die Propagandakriegsführung. Das ist nicht ganz dasselbe wie das Cyberkommando. Aber das war eine der Schlussfolgerungen, die sie gezogen haben. Und Boris Pistorius sagte, dass es keinen Krieg gibt. Es gibt kaum eine Gefechtssituation, die wir in der Ukraine gesehen haben, in der die digitale Kommando- und Kontrollfähigkeit nicht eine zentrale Rolle spielt, um sicherzustellen, dass eine Schlacht gewonnen werden kann. Sie haben sich also wirklich auf künstliche Intelligenz und Cyberhacking konzentriert. Und wir haben in der Ukraine gesehen, dass es darum geht, den digitalen Informationskrieg zu gewinnen. Und sie sagen, dass wir das in unserer Kommandostruktur berücksichtigen müssen, wenn wir das deutsche Militär besser auf den Krieg vorbereiten wollen. Ich denke also, dass Deutschland sein Militär besser auf den Krieg vorbereitet und dass dies eine erfüllte Prognose dessen ist, worüber wir in der Einleitung gesprochen haben. Es ist eine Art und Weise, wie sich das deutsche Militär verändert. Aber Posaune-Chefredakteur Gerald Flurry hat die Aufmerksamkeit auf das Potenzial der Cyberkriegsführung gelenkt. Unsere große Langzeitprognose ist, dass Europa sich erheben und Großbritannien und die Vereinigten Staaten und den Westen als Führer der westlichen Ordnung, als Führer der Welt ablösen wird und dass sie schließlich die Vereinigten Staaten als Supermacht Nummer 1 ablösen werden. Und in einer der biblischen Prophezeiungen, die in Hesekiel darüber sprechen, heißt es, dass sie die Posaune geblasen haben, um alle bereit zu machen, aber keiner zieht in die Schlacht, denn mein Zorn kommt über ihre Scharen. Sie haben einen Konflikt und das amerikanische Militär taucht einfach nicht auf. Und Herr Flurry schrieb, die Posaune des Krieges wird in Israel geblasen werden. Und wie wir schon oft in dieser Sendung über das moderne Israel gesprochen haben, sind das Großbritannien und Amerika sowie Israel im Nahen Osten. Aber er macht dort weiter. Es scheint, dass alle erwarten, dass unsere Leute in die Schlacht ziehen, aber es kommt zu der größten Tragödie, die man sich vorstellen kann. Niemand zieht in die Schlacht, obwohl die Posaune geblasen wird. Wird es wegen des Computerterrorismus sein? Er wies bereits in den 1990ern darauf hin und sagte, achten Sie darauf, dass sich Deutschland auf diese spezielle Art und Weise entwickelt, nämlich durch Cyberkriegsführung. Denn die Bibel spricht davon, dass Amerika und Großbritannien auf diese Weise zu Fall gebracht werden. Das klingt sehr stark nach moderner Computerkriegsführung. Und wir haben gesehen, wie sich Deutschland infolge der ukrainischen Invasion und des Ukraine-Krieges stärker darauf konzentriert hat. Ich glaube, dass sich hier eine ganz bestimmte Prophezeiung erfüllt. Aber der allgemeine Punkt ist, dass Deutschland sein Militär reorganisiert und sich auf den Krieg vorbereitet. Und das ist ein wichtiger Teil der Reaktion auf die Invasion in der Ukraine.
Es ist sehr wichtig, das hervorzuheben, was Sie gerade gesagt haben. Denn es ist nicht nur, was man auf den ersten Blick sieht, wenn man sieht, wie viele Panzer Deutschland hat, wie viele Flugzeuge Deutschland hat. Aber in gewisser Weise ist es noch wichtiger als das. Denn in unserer digitalisierten Welt kann ein Cyberterroranschlag das Schlachtfeld verändern. Er kann verändern, wer vorankommt und wer nicht vorankommt. Denn wenn Amerika nicht in den Krieg ziehen kann, spielt es keine Rolle, wie viele Flugzeuge es auf einem Flugplatz hat. Es spielt keine Rolle, ob sie den modernsten Panzer haben, wenn diese nicht anspringen. Und Deutschland hat auch einige der fortschrittlichsten Panzer. Aber sie brauchen nur eine Handvoll davon, um tatsächlich vorzurücken. Denn die Zivilbevölkerung kann sich nicht gegen einen dieser Panzer wehren. Um eine Stadt zu erobern, reicht also ein einziger Panzer. Wenn keiner dieser gegnerischen Militärtechnologien funktioniert, und von den 100 Milliarden, glaube ich, haben sie 16 Milliarden in die Digitalisierung der Truppe investiert. Das ist sehr, sehr viel Geld für eine bestimmte Sache. Und man sieht es am Ende gar nicht richtig. Und auch historisch ist Deutschland mehr im Geheimen gewesen, mehr als alle anderen Militärs. Sie möchten nicht als Aggressor gesehen werden. Sie mögen den Überraschungsangriff. Und der Cyberterrorismus passt genau dazu. Sie wollen nicht als die Bedrohung gesehen werden, die so viele Flugzeuge hat. Sie möchten den Feind überraschen. Das wird wirklich ihnen helfen.
Ich denke, das sind alles sehr wichtige Punkte. Der andere Aspekt der Geschichte über die Umstrukturierung des deutschen Militärs, den Sie im Laufe des Sommers wohl etwas mehr verfolgt haben als ich, ist dieser neue Bericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hört sich an wie ein Beamter oder wie ein unbedeutender Job, aber er ist im Grunde der Chef der deutschen Armee. Es ist ein sehr wichtiger Job. Aber er hat doch diese Rede gehalten, in der er den Rekruten sagte: 2029 wollen wir unser Militär komplett umbauen und bis 2029 über all diese radikalen neuen Fähigkeiten verfügen.
Ja, sein Name ist Carsten Breuer.
Ja, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Deshalb habe ich das für Sie aufgehoben.
Ja, aber tatsächlich für die Verabreichung der Impfstoffe von der Bundeswehr an die Menschen in der Coronavirus-Krise verantwortlich. Und er hat den höchsten militärischen Rang, der eigentlich der Regierung unterordnen sein sollte, weil Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Demokratie brauchte. Das Militär kann nicht das Sagen haben, aber der neue Verteidigungsminister hat das ein wenig geändert und gesagt, nun, sie können nicht die Verantwortung übernehmen, aber er berät mich. Und so folge ich ihm. Also hat er wieder das Militär in die Verantwortung über das Militär gesetzt. Also, er sagt, wir brauchen so viel militärische Ausrüstung und er sagt, ich werde dein Fürsprecher sein und nicht der, der dich zurückhält. Und er und der Verteidigungsminister sagen, wir müssen für einen groß angelegten Krieg im Jahr 2029 bereit sein. Und es baut auf Pläne des Kalten Krieges auf, wo Deutschland das Zentrum zwischen dem westlichen Krieg und dem Krieg im dem Osten sein sollte. Also das Schlachtfeld dazwischen. Sie haben also viel in Westdeutschland investiert, um Truppen mobilisieren zu können. Und sie wollen das noch verstärken. Auf einer der deutschen Autobahnen, die von Westen nach Ost führt, sollen zum Beispiel 800.000 Soldaten verlegt werden können. Um das zu tun, brauchen sie die zivilen Unternehmen, die helfen können. Es handelt sich also eher um eine zivile Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie und mit dem Militär, um eine groß angelegte Mobilisierung zu ermöglichen. Das basiert also auf den Plänen des Kalten Krieges. Es wird also an die neuen Realitäten angepasst. Und sie sagen im Grunde, brauchen wir die gesamte Zivilindustrie, die zusammenarbeitet, um das möglich zu machen.
Und das ist, glaube ich, ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Amateure über Taktik reden, während Berufssoldaten, Berufsgeneräle über Logistik reden. Und genau das haben wir hier getan. Wir haben die letzten 20 oder 30 Minuten damit verbracht, über Waffensysteme, Taktik und Strategie zu sprechen. All das ist wichtig, aber vielleicht genauso wichtig ist die Infrastruktur. Können Ihre Straßensoldaten nach Osten transportieren? Haben Sie genügend Transportflugzeuge? Welche Vorkehrungen gibt es, um eine Armee zu ernähren, um sie mit Treibstoff zu versorgen? Das ist entscheidend. Es ist zwar nicht so auffällig wie der Kauf von Tarnkappenflugzeugen durch Deutschland, die Atombomben abwerfen können, aber es ist auch sehr wichtig. Und auch darauf legen sie großen Wert. Und ich glaube, die NATO hat das schon vor dem Krieg getan. Sie hat dies während des Krieges noch verstärkt. Sie bemühen sich, Dinge wie die Spurweite zu vereinheitlichen und Karten zu erstellen, auf denen sie sehen können, wo sie große Fahrzeuge von Frankreich bis nach Polen fahren können und welche Brücken einen Panzer tragen können. Und sie werden nicht in die Seite eines Tunnels krachen und all diese Dinge. Die langweiligen Details, die sie brauchen, um Truppen schnell zu bewegen, das wird gerade geklärt. Sie kümmern sich darum, dass sie in Europa bewegt werden können. Die EU investiert viel in ihre Lufttransportkapazitäten. Auch das geschieht. Aber diese europäische Dimension bringt uns zum fünften Punkt. Und dieser fünfte Punkt ist, wie ich schon sagte, in gewisser Weise die große unterbelichtete Geschichte des Jahrzehnts. Aber es ist auch etwas, das erst in den letzten Jahren so richtig in Schwung gekommen ist.
Ja, die militärische Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern. Deutschland steht hier im Mittelpunkt, damit es mit den anderen Ländern in seiner Umgebung zusammenarbeiten kann. Eine große Geschichte, über die wir gerade im letzten Jahr berichtet haben, ist, dass die letzte niederländische Kampfbrigade sich einer deutschen Division angeschlossen hat. Wenn sie also in den Krieg ziehen, wird diese niederländische Kampfbrigade unter deutscher Führung in den Krieg ziehen. Im Grunde genommen, die Kampfbrigade ist das, was das Land am Ende verteidigen würde. Und sie sagten, naja, Deutschland hat uns schon einmal überfallen, sie sind unsere größte Bedrohung, also warum haben wir nicht einfach zusammen mit ihnen, um diese Bedrohung zu eliminieren? Sie haben sich also freiwillig unterworfen. Im Zweiten Weltkrieg haben sie die deutschen Truppen im Grunde einfach durchmarschieren lassen. Und davor gab es eine Menge solcher Kooperationen, aber das hier ist wichtig. Was auch wichtig ist, ist die Vorgeschichte. Sie hatten militärische Ausbildungseinrichtungen, sie hatten Sprachprogramme. Es dauert also Jahrzehnte, um diese Synergie zu ermöglichen. Wenn man sich also Deutschland anschaut, um die militärischen Brigaden, die Kampfbrigaden anschaut, würden sie natürlich nicht die niederländischen zählen, aber die niederländischen Brigaden sind im chronologischen Teil Deutschland.
Ja, als ob Deutschland die gesamte niederländische Armee geschluckt hätte.
Richtig.
Und dann sind da noch die rumänischen und tschechischen Kampfbrigaden, glaube ich. Das ist also die gesamte niederländische Armee, im Grunde alle ihre Landstreitkräfte. Und dann ist da noch eine Panzerbrigade der beiden anderen. Und Deutschland hat davon gesprochen, dass dies ein Modell dafür ist, was wir in ganz Europa tun wollen. Jeder hat diese Möglichkeit. Und ich glaube, die Niederländer hatten sich vor der Invasion in der Ukraine zu zwei Dritteln ihrer Armee angeschlossen. Und die letzte niederländische Kampfbrigade kam nach der ukrainischen Invasion hinzu. Der europaweite Prozess der militärischen Vereinheitlichung wird also wirklich vorangetrieben.
Und ja, auch die NATO hat dabei eine große Rolle gespielt, denn Deutschland durfte kein Militär haben. Und dann kam die NATO und plötzlich kooperierten all diese anderen Militärs mit Deutschland. Und jetzt haben sie all diese Militärübungen, nicht nur Landübungen. Ich möchte auch über den Air Defender 2023 sprechen. Es war die größte Luftübung in der Geschichte der NATO. Also selbst im Kalten Krieg gab es so etwas nicht. Und wer hat die Übung geleitet? Es war Deutschland. Ich habe hier einen Ausschnitt von einem Interview mit dem amerikanischen General Michael Low, der dazu befragt wurde. Warum hat Deutschland diese große Übung geleitet? Die größte Übung der NATO? Warum war sie unter deutscher Führung? Hier ist, was er sagte.
Warum ist sie unter deutscher Führung?
Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, warum die Übung unter deutscher Leitung stattfindet. Ich weiß, dass Deutschland eine Übung leiten wollte, um sowohl seine Fähigkeit zur Aufnahme von Streitkräften als auch seine Fähigkeit zur vollständigen Interoperabilität mit der NATO zu testen.
Ein bemerkenswertes Zitat, weil er im Grunde genommen sagt, ich weiß es nicht. Sie haben nur gefragt und ich vermute, sie wollen testen, wie sie mit anderen Streitkräften zusammenarbeiten können. Ich habe also kein Problem darin gesehen und es auf sich beruhen lassen. So war's.
Und das ist etwas, was sie immer wieder tun. Ich habe in der Sendung Wochenrückblick letzten oder vorletzten Freitag darüber gesprochen, dass Deutschland einen neuen Stützpunkt baut, seinen ersten permanenten Militärstützpunkt im Ausland in Litauen. Und ich glaube, Deutschland hat sich freiwillig bereit erklärt, die Führung in mindestens einer NATO-Einsatztruppe für das Baltikum zu übernehmen. Und dann war da noch ein hoher deutscher Admiral, der in Japan interviewt wurde und die üblichen Presseinterviews gab. Und er sagte aus heiterem Himmel, hey, wir sind bereit, das Kommando über alle NATO-Truppen im Baltikum zu übernehmen. Wir werden alle ihre Seestreitkräfte übernehmen. Auch das hat viele Leute überrascht. Warum meldet sich Deutschland aus heiterem Himmel für diese Aufgabe? Aber es macht wirklich einen Schritt nach vorne und führt die verschiedenen multinationalen Gruppen innerhalb der NATO in einer Weise an, wie es sonst niemand tut.
Ich erinnere mich an ein Zitat, ich glaube von Churchill, wo er sagte, Deutschland habe nicht 10.000 Soldaten, sondern 10.000 militärische Generäle. Denn sie bereiten ihre Leute darauf vor, die Führung zu übernehmen. Und bei den Truppen handelt es sich diesmal nicht nur um deutsche Truppen, sondern auch um Truppen aus den anderen europäischen Ländern. Und ich möchte noch ein Beispiel aus Finnland anführen. Als Finnland der NATO beitrat, hat Deutschland darauf gedrängt, dass Finnland der NATO beitritt. Aber das Erste, was sie am Tag des Beitrittes getan haben, war eine gemeinsame Militärübung mit Finnen und den Portugiesen durchzuführen. Die Führung übernahm Flottenadmiral Thorsten Marx.
Und eine weitere direkte Folge des russischen Einmarsches in der Ukraine ist, dass Schweden und Finnland der NATO beigetreten sind. Dadurch wurde das Baltikum zu einem NATO-See. Das ist eine große Chance für die NATO, näher an Russland heranzurücken. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie Deutschland das ausnutzt. Nun, bei meinem sechsten Punkt habe ich genau das getan, was ich befürchtet hatte. Ich habe den gesamten Punkt komplett gestohlen, weil ich zu früh auf diesen Punkt eingegangen bin. Und das ist Deutschland, das sich nach Osten bewegt. Wie wir bereits über Deutschland gesprochen haben, haben sie im Dezember angekündigt, dass sie 5000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren werden. Ich meine, das ist ein großer Tabubruch für das deutsche Militär. Es ist so ziemlich das letzte große Tabu, dass sie dort stationiert sind. Ich glaube, Peter Zahan hat damals im Dezember ein Video gemacht, das wirklich gut war. Wir können einen Ausschnitt daraus abspielen.
Das scheint jetzt auf der Strecke zu bleiben. Und die Deutschen entwickeln endlich Fähigkeiten. 5000 Soldaten in Litauen sind nicht das Ende der Welt, aber es bedeutet, dass Deutschland wieder ein normales Land ist, das militärische Taktiken und Strategien als Teil seines Instrumentariums hat, wie jedes andere Land auch. Und deshalb werden die Deutschen anfangen, eine Meinung zu Sicherheitsfragen zu haben. Kurzfristig ist das eine gute Sache für die Europäische Allianz, denn die meisten Bedenken beziehen sich auf Russland und die Ukraine und da sind alle mehr oder weniger einer Meinung. Aber die Russen fangen an, Waffen in die Hand zu nehmen und Dinge mit Waffen zu tun, die andere Länder tun. Das erinnert mich an die letzten 7 großen Kriege, an denen die Deutschen beteiligt waren. Es gab eine Phase der Abrüstung, wenn sie verloren hatten. Dann endete sie. Und die Deutschen begannen wieder militärische Taktiken anzuwenden und die Dinge wurden sehr, sehr schnell real. Sind die Deutschen also unsere Feinde? Nein, heute nicht mehr. Werden die Deutschen anfangen, die Welt ein wenig anders zu sehen? Oh ja. Und hat das jemals gut geendet? Oh nein.
Das ist also ein wichtiger Punkt. Ich fand es auch einfach sehr interessant. Ungefähr zur gleichen Zeit hat Deutschland mit der Ukraine zusammengearbeitet, um die polnischen Wahlen zu stören. Es sieht so aus, als hätten sie die Ukraine in diesem Streit mit polnischen Landwirten über Getreidepreise unterstützt. Das führte dazu, dass die Unterstützung für die wichtigste polnische Partei, die sehr deutschfeindlich war, untergraben wurde. Sie wollten das polnische Militär ausbauen. Ihnen gefiel die Führungsrolle nicht, die Deutschland in Europa innehatte. Und die von Deutschland unterstützten Medien und dergleichen trugen dazu bei, die Wahl zugunsten von Donald Tusk, diesem ehemaligen EU-Politiker, zu beeinflussen. Direkt nach dieser Wahl wurde das Abkommen mit Litauen unterzeichnet. Denn wer liegt zwischen Deutschland und Litauen? Es ist Polen. Ich denke, sie brauchen Polen, damit die logistische Kette, damit die deutsche Basis in Litauen wirklich lebensfähig ist. Wenn Sie sich also ansehen, dass Deutschland die NATO-Flotte kommandiert, dass Deutschland Einfluss in Polen hat, dass es diesen Militärstützpunkt in Litauen hat, dann sehen Sie, dass Deutschland wirklich die führende Rolle bei der Verteidigung Osteuropas übernimmt und nach Osten drängt. Und dann, Josue, haben Sie noch einen weiteren Punkt, den wir vorhin ein wenig vernachlässigt haben, aber ich denke, wir haben Ihnen bei diesem siebten Punkt ein wenig mehr zu sagen als ich bei Punkt 6.
Das ist vielleicht einer der umstrittensten Punkte, die ich ansprechen möchte, aber er liegt mir sehr am Herzen. Es geht darum, dass Deutschland in der Ukraine Waffen testet. Wenn Sie die Vorgeschichte zwischen den Ersten und den Zweiten Weltkriegen verstehen, Deutschland war nicht erlaubt, Waffen zu testen oder zu produzieren. Also hat Deutschland in Russland Testanlagen gebaut und Waffen dorthin geschickt, um sie dort zu testen. Und vor 2014 hat Rheinmetall an einer groß angelegten Testanlage gearbeitet. Es handelt sich um die größte der Welt. Sie wurde in Russland gebaut. Russland baut sie dort, um ihre Waffensysteme und Strategien zu testen. Aber Deutschland hat auch direkt Waffen an die Ukraine geschickt. Nun stellt sich die Frage, warum. Rheinmetall hat dort zum Beispiel eine Fabrik gebaut, um beschädigte Fahrzeuge zu reparieren. Beschädigte Panzer, die Ukraine benutzt, wie den Leopard-Panzer. Jedes Mal, wenn ein Panzer beschädigt wird, lernt man davon. Wo ist er beschädigt worden? Was ist seine verwundbare Stelle? Wie können wir diesen Panzer stärken? Wie können wir ihn schützen von Drohnenangriffen? Panzer sind also ein großes Thema. Drohnenkrieg ist ein großes Thema. Aber ich möchte hauptsächlich heute über künstliche Intelligenz sprechen. Times schrieb im Februar einen Artikel, dass die Ukraine zu einem KI-Kriegslabor geworden ist. Das ist meiner Meinung nach die dramatischste Situation, die sich derzeit in der Ukraine abspielt. Wenn es darum geht, dass es militärische Auswirkungen auf größere Kriege geben wird. Was in der Ukraine getestet wird, werden die Werkzeuge sein, die in größeren Maßstaben auf der ganzen Welt und in zukünftigen Kriegen eingesetzt werden wird. Wie verändert die künstliche Intelligenz das Schlachtfeld? Deutschland hat also nicht viel Ausrüstung am Anfang in die Ukraine geschickt. Aber zwei Unternehmen hier möchte ich hervorheben, die direkt in die Ukraine gegangen sind. Sie haben nicht geholfen, den militärischen Vorteil zu bekommen, aber sie helfen militärische Innovation. Zum Beispiel das Helsing GmbH. Sie haben vielleicht nie davon gehört.
Nur für die englischen Zuhörer. Helsing, das andere Wort, das Sie sagen und das ich nicht aussprechen werde, bedeutet so viel wie Helsing Inc. im Grunde genommen, nicht wahr?
Ja, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ist eine langweilige Abkürzung. Ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in München. Ich glaube, es wurde 2020 gegründet. Ist kaum bekannt, aber es hat bereits groß angelegte Projekte von dem deutschen Militär erhalten für neue Investitionen in die Zukunft seiner Luftwaffe. Und sie arbeiten zusammen mit Frankreich und Spanien. Und dieses Unternehmen wurde gefragt, einen Teil der Arbeit an künstlicher Intelligenz und ähnlichen Dingen zu tun. Es spielt also eine große Rolle, obwohl nicht viel davon wissen. Aber am Anfang von dem Krieg in der Ukraine sagten sie, wir werden euch in der Ukraine helfen. Sie haben hier einige Drohnen, wir möchten technisch hier helfen. Künstliche Intelligenz einsetzen, um ihnen zu helfen. Und sie haben ein offizielles Abkommen mit dem ukrainischen Minister für strategische Industrie geschlossen. Sie haben eine formelle Vereinbarung getroffen. Ein weiteres Unternehmen ist Quantum Systems. Und sie verkaufen der Ukraine Drohnen. Und diese sind Aufklärungsdrohnen. Sie können sie für zivile, aber auch militärische Zwecke nutzen. Die Ukraine hat die perfekte Gelegenheit gehabt, diese Drohnen militärisch zu nutzen, um auszuspionieren, was Russland tut und wie die Ukraine sich dann vorbereiten kann. Das sind also einige entscheidende Punkte, an denen Deutschland wirklich Material testet und sich auf die Drohnenkriegsführung vorbereitet, was sie sonst nicht tun könnten. Und dieses Unternehmen arbeitet auch mit dem US-Militär, was zeigt, dass dieses System, das sie produzieren, von den modernsten Streitkräften der Welt eingesetzt wird.
Und es geht nicht nur um die Ukraine. Wir sehen eine Menge neuer Waffen in der Ukraine. Aber wenn Sie sich beispielsweise den Aserbaidschan-Armenien-Konflikt ansehen, der zur gleichen Zeit stattfand, dann ist er zwar nicht so hoch, aber Drohnen spielen dort eine große Rolle. Viele Länder auf der ganzen Welt wachen langsam auf und stellen fest, dass die Kriege, die wir führen, keine Wiederholung der amerikanischen Invasion im Irak sein werden, sondern dass sich einige Dinge grundlegend geändert haben. Es ist daher sehr aufschlussreich zu sehen, dass Deutschland hart daran arbeitet, an der Spitze dieses technologischen Wandels zu stehen und versucht, so viel wie möglich darüber zu lernen, wie man mit diesem neuen Schlachtfeld und diesen neuen Technologien umgehen kann.
Ja, und Drohnenschwärme sollen in gewisser Weise gefährlicher sein als Atomwaffen. Denn wenn sie winzige Drohnen produzieren können, und zwar Millionen von ihnen, zu geringen Kosten, und wenn sie sie alle in einem Schwarm auf einen Flugzeugträger schicken können, dann wird dieser Flugzeugträger, der Milliarden von Dollar kostet, es schwer haben, sich zu verteidigen. Wie kann es so viele Drohnen abschießen? Wenn sie dann eine Rakete hinter den Drohnenschwarm schicken, was geschieht dann zu diesem Flugzeugträger?
Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, der den Stellenwert der künstlichen Intelligenz erhöht. Es fällt mir schwer, der künstlichen Intelligenz nicht zu skeptisch gegenüberzustehen, weil so viele Unternehmen die künstliche Intelligenz in ihren Namen oder in ihre Tätigkeit einbauen, was den Aktienkurs in die Höhe treibt und dumm und irrelevant ist. Es ist reines Branding. Und ich denke, das kann den Ruf von KI insgesamt etwas trüben. Aber mal ehrlich, wenn Sie 100 Millionen für einen F-35-Kampfjet ausgeben, dann werden Sie nicht viele F-35-Kampfjets kaufen. Aber wenn Sie in der Lage sind, Drohnen für $10.000 oder noch weniger zu bauen, dann werden Sie Tausende und Abertausende produzieren. Wie kontrollieren Sie diese? Wenn Sie einen Schwarm von 10.000 Drohnen, ja sogar von 1.000 Drohnen haben, werden Sie nicht auf jeder einzelnen Drohne, die ein Ziel anvisiert, einen menschlichen Operator haben. Also brauchen Sie jetzt eine Computertechnologie, die schnell reagieren kann. Das ist es, was wir heutzutage als KI bezeichnen. Sie brauchen also KI. Das ist sozusagen eine automatische Folge der Veränderungen, die wir auf dem Schlachtfeld sehen. Und es geht nicht nur um Drohnen, sondern auch um die IT, die sich verändert und Cyberhacking einsetzt. Und jetzt wird die Tatsache, dass der Versuch, ihre Kommunikation mit ihren Drohnen zu unterbrechen, zu einem entscheidenden Faktor für meinen Erfolg auf dem Schlachtfeld. Dies technologisiert alles und es passt zusammen. Drohnen, künstliche Intelligenz, all das wird auf dem Schlachtfeld eine viel größere Rolle spielen. Und Deutschland beobachtet das sehr genau.
Ja, und sie haben auch Vorschriften erlassen, die besagen, dass es gefährlich ist, wenn künstliche Intelligenz über Leben und Tod entscheiden kann. Sie sagen also, lasst uns ein internationales Abkommen schließen, in dem alle sagen, dass wir diese Technologie nicht einsetzen werden, um Menschen zu töten. Aber jeder, der ein solches Abkommen vorschlägt, muss sich darüber im Klaren sein, dass diejenigen, die die Technologie zu diesem Zweck einsetzen wollen, sich nicht auf diese Regelung einlassen werden. Aber vielleicht werden es die Vereinigten Staaten tun. Sie sagen, es ist unethisch und wir können das nicht tun. Aber es ist immer derjenige, der diese Regulierung vorschlägt, der am genauesten beobachtet werden sollte.
Das ist meiner Meinung nach der Trick, den die EU gegenüber Großbritannien immer angewandt hat. Sie würden diese Regeln aufstellen und dann würden alle außer uns sie ignorieren.
Volkswagen hat einen riesigen Skandal mit den Dieselabgasen.
Oder sehen Sie sich nur Italien an. Denen hat die Vorschrift nicht gefallen, sie haben sie einfach ignoriert. Ich denke, dass es sich dabei um Änderungen handelt, die in Arbeit sind, aber vielleicht etwas zukunftsorientierter sind. Und mein achter Punkt ist, dass der Krieg in der Ukraine die Führungslücke in Europa offenbart hat. Sie können all diese militärischen Veränderungen vornehmen, aber Sie brauchen wirklich eine starke Führungspersönlichkeit dahinter. Und ich denke, dass Sie das in Wladimir Putin und Wladimir Zelensky in der Ukraine sehen. Ich bezeichne beide nicht als große Männer, sicherlich nicht auf der gleichen Ebene wie Winston Churchill, aber allein die Tatsache, dass sie starke Persönlichkeiten sind, kann man beide als solche bezeichnen. Das ist es, was man braucht, um einen Krieg zu führen. Es gibt viele Leute, die sagen, dass Putin einen Fehler gemacht hat, indem er den Krieg überhaupt erst begonnen hat. Vielleicht hat er das. Aber sie sehen, wie eine Persönlichkeit das Weltgeschehen dominiert. Und das hat Europa nicht wirklich. Dies hat die Führungslücke in Europa deutlich gemacht. Und die Meinung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat die gesamte deutsche Koalition in den Abgrund gestürzt. Niemand ist wirklich ein großer Fan davon. Und viele Leute sagen, wir brauchen eine starke Führungspersönlichkeit. Ich glaube, er war in einer Talkshow und sagte, was mir wirklich Angst macht, ist diese unglaubliche Betonung der Geopolitik und des Denkens des russischen Präsidenten. Und viele deutsche Politiker haben damals, das war vor etwa einem Jahr, gesagt, Moment mal, hat unser Kanzler gerade gesagt, dass er Angst vor Wladimir Putin hat? In der Presse wurde darauf hingewiesen, dass zumindest Neville Chamberlain nie gesagt hat, was macht mir Angst vor Adolf Hitler? Selbst Chamberlain hat nie zugegeben, dass er Angst vor Hitler hatte. Und es gibt viele Leute, die sagen, naja, wir brauchen jemand anderen. Ein Politiker der Grünen, der zu Scholz' Koalition gehört, sagte, diese Aussage sei wie ein Schlag in die Magengrube. Wann immer die Welt ihn ansieht, kann man sehen, dass er so verängstigt und überfordert ist, schrieb sie. Und ich glaube, das ist es, was Sie hier sehen. Deutschland hatte seine große Ankündigung, seine Winde der Veränderung. Oder wie auch immer der spezielle deutsche Ausdruck lautete, die 100 Milliarden. Und die Menschen liebten das. Das war wahrscheinlich der Höhepunkt der Amtszeit von Olaf Scholz. Er bekam stehende Ovationen von beiden Seiten des Bundestages. Aber er hat nie etwas so Kühnes folgen lassen. Sie haben den Appetit auf kühne Führungsqualitäten gesehen und gespürt, wie sehr die Menschen auf den Geschmack gekommen sind und es ihnen gefallen hat. Und dann kam das nie wieder von Olaf Scholz zurück. Wir sehen also dieses Vakuum. Und ich denke, all diese verschiedenen Dinge zeigen auf dramatische Weise, dass sich die Prophezeiung in dieser Krise bereits erfüllt hat. Und hier sehen wir, dass sich die Prophezeiung noch erfüllen wird. Im Jahr 2014 schrieb Herr Florey, die zweite große Prophezeiung, die Russlands Einmarsch in die Ukraine mit sich bringen wird, ist die Ankunft eines neuen, starken Mannes in Europa. Und das war damals, als Russland 2014 zum ersten Mal einmarschierte. Er sagte, dass ein neuer Anführer kommen wird, eine Art Wladimir Putin. Das ist es, was Europa braucht, um sich zusammenzuschließen, um die Stärke und die Einigkeit zu haben, die es braucht, um Russland entgegenzutreten. Die neue Angst Europas vor Russland wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Erfüllung dieser Prophezeiung zu beschleunigen. Es gibt eine Vorhersage, und ich glaube, wir sehen, dass sie sich bald erfüllt. Der Appetit auf einen starken Führer ist bereits da. Und das baute auf dem auf, was Herbert W. Armstrong Jahrzehnte später in der Klar und Wahr 1950 schrieb. Er schrieb: Das Wichtigste von allem sind die Aussichten für die Kontinentaldrift in Washington, harte Worte, aber keine harten Taten. Die Nationen Europas, direkt im Schatten des großen russischen Bären, werden sehr beunruhigt, misstrauen Amerika und denken mehr und mehr darüber nach, sich in den Vereinigten Staaten von Europa zu vereinen. Jetzt fehlt nur noch der neue oberste Führer, der sich erhebt, sich durchsetzt und das Kommando übernimmt. Die Bühne ist bereits bereitet. Und während wir gefährlich am Rande eines Krieges mit Russland taumeln, sind diese kommenden Vereinigten Staaten von Europa, die das alte Römische Reich wieder auferstehen lassen werden, immer noch sehr gefährlich und wir sind uns dieser Gefahr noch nicht einmal bewusst. Das steigert also den Appetit auf einen starken Führer.
Ja, und wir haben schon einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen. Am Anfang 2023 gab es eine weibliche Verteidigungsministerin mit dem Namen Christine Lambrecht. Und sie wurde verspottet, weil sie 5000 Helme in die Ukraine schickte, die Panzer brauchten. Die Medien haben viel Druck ausgeübt und sie trat zurück. Am nächsten Tag, am 7. Januar, wurde bekannt gegeben, dass Boris Pistorius die Leitung des Verteidigungsministeriums übernehmen würde. Und ganz früh sagte er, ja, die 100 Milliarden für das Militär sind nicht genug. Und sie feierten ihn an. Wir brauchen mehr militärische Stärke. Und sie feierten ihn. Und seitdem war er der beliebteste Politiker in Deutschland insgesamt zu dieser Zeit. Sie sehen also, der Appetit auf Führung hat sich verändert. Sie haben einen kleinen Vorgeschmack auf Führung bekommen und plötzlich ist er der beliebteste Verteidigungsminister, der beliebteste Politiker. Und alles, was er will, unterstützt das deutsche Volk. Er sagt, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Kriegsfähig. Das bedeutet, unser Volk muss in den Krieg ziehen, unsere Kinder müssen im Krieg sterben. Im Wesentlichen, um uns zu verteidigen. Und die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zögerten, wegen der russischen Invasion, besonders im Zweiten Weltkrieg, wo sie das deutsche Volk wirklich zerschlugen. Deutschland ist natürlich eine brutale Militärmacht, aber Russland schlug zurück. Und war sogar noch brutaler auf die deutsche Bevölkerung. Aber jetzt feiern sie einen Führer, der sagt, wir müssen bereit sein zu kämpfen.
Ich schaue mir gerade die neuesten Meinungsumfragen zu den verschiedenen Führern an. Boris Pistorius ist der Einzige, der eine positive Bewertung hat. Zumindest sind diese Statistiken vom April 2024. Und das gilt für alle, die derzeit an der Regierung sind. Das gilt auch für Markus Söder und die wichtigsten Oppositionsführer in Deutschland. Der Einzige ist Boris Pistorius, dieser Verteidigungsminister, der mit harten Bandagen kämpft und von Wiederbelebung spricht. Es gibt einen klaren Appetit auf diese Art von Führung. Und damit kommen wir zu unserem neunten Punkt, den Sie, glaube ich, einführen wollten, nämlich die Art und Weise, in der Deutschland sein Militär als verändert ansieht.
Ja, einer der wichtigsten Punkte, über den viel zu wenig berichtet wird, ist die Art und Weise, wie Deutschland sein Militär sieht und wie sich die allgemeine Sicht auf das Militär verändert. Wir haben bereits über den Blick auf die militärische Führung gesprochen. Aber ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie Deutschland seine Rüstungsindustrie sieht. Das ist die Industrie, die Deutschland in den Ersten Weltkrieg geführt hat und den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Es war die Industrie, die den Aufstieg von Adolf Hitler finanziert hat. Dieselbe Industrie, dieselben Unternehmen. Einige haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Namen zu ändern, um Rheinmetall wieder zu nennen. Sie änderten nicht einmal die Bezeichnung ihrer Panzer, die immer noch nach Tieren benannt sind, wie der Leopardpanzer, was ein bösartiges Tier ist. Sie haben ihre Panzer im Zweiten Weltkrieg genauso nach Tieren benannt. Die gleiche militärische Tradition wird fortgesetzt. Es war also etwas eine Schande gewesen, für eines dieser Unternehmen zu arbeiten. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der in der Zivilindustrie arbeitet, mehr im Bereich der Entwicklung von Kameras, auch sehr fortschrittlich. Aber sie sagen, dass einige Kollegen offen darüber sprechen, einen Auftrag von der Militärindustrie zu übernehmen. Und ich habe Videos von Rheinmetall gesehen, wo sie sagen, jetzt können wir öffentlich darüber sprechen. Als wäre das etwas Großartiges mit einer solchen Geschichte. Aber so sieht es im Moment in Deutschland aus. Sie sagen jetzt, das ist die Industrie, die uns am Ende schützen wird. So sehen die Deutschen dies also nicht mehr als die Industrie, die ihnen diese Grausamkeit gebracht hat. Nun wird die Industrie als Retter gesehen in schwierigen Zeiten.
Das ist ein wirklich interessantes Beispiel für einen kompletten Wandel in der Gesellschaft. Und ich denke, dass sich dies auch auf politischer Ebene bemerkbar macht. Auch hier ist es kein Zufall, dass dies seit der Invasion in der Ukraine geschieht. So hat die Bundeswehr am 25. April beschlossen, einen jährlichen Veteranentag einzuführen, der jedes Jahr am 15. Juni stattfinden soll. Das hat es bisher noch nie gegeben, denn wer sind die Veteranen in Deutschland eigentlich? Nun, zumindest in den letzten Jahrzehnten waren es die Soldaten, die für die Nazis gekämpft haben, also gab es keinen Veteranentag. Jetzt mit den Ereignissen in der Ukraine hat sich die Sichtweise wieder geändert. Die Soldaten, das Militär, sind diejenigen, die für unsere Sicherheit sorgen. Am 15. Mai haben sie in Berlin erste Feierlichkeiten abgehalten. Die Christlich-Demokratische Union hat einen Vorschlag unterbreitet, in dem sie mehr Militär, mehr patriotische Bilder in und um die Bundeswehr herum fordert, um den Patriotismus der Politiker zu stärken. Sie haben sich auch für mehr militärische Feiertage eingesetzt. Das ist also weniger greifbar und deshalb müssen wir uns eher auf Anekdoten stützen, wenn jemand sagt, so werde ich behandelt. Die deutsche Gesellschaft verändert sich, aber das macht sie nicht weniger real und nicht weniger wichtig. In der deutschen Gesellschaft findet ein Wandel in der Art und Weise statt, wie sie ihr Militär sieht. Und das geschieht wegen der Invasion in der Ukraine. Und so kommen wir wieder an einen Punkt, an dem das deutsche Militär viel brauchbarer wird, viel mehr ein Teil der Gesellschaft und ein Werkzeug, auf das in Zukunft mehr zurückgegriffen werden kann und wird, als dies seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall war.
Ja, und diese Beispiele, die Sie gerade genannt haben, zeigen, dass es sich um einen strategischen Wandel handelt. Ist eine Reaktion auf die Ukraine, aber auch Deutschland hat eine Geschichte der Propagandakriegsführung. Und es hat mit dem deutschen Volk begonnen. Es handelt sich um eine strategische Veränderung, wie das Wort kriegstüchtig. Es ist nicht genug zu sagen, Deutschland muss verteidigungsfähig sein. Es ist eine kleine Veränderung, aber es verändert die Mentalität. Und sogar der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, dass das deutsche Gesundheitssystem, das eines der fortschrittlichsten der Welt ist, und sie haben viel Geld investiert, aber auch das muss bereit sein, um die ganzen Soldaten und die zivilen Opfer zu versorgen. Sie erhalten also eine Nachricht nach der anderen. Und es ist nicht so, als würde Russland und Deutschland anmarschieren in der nahen Zukunft. Deutschland hat die doppelte Einwanderzahl als die Ukraine. Es hat Atomwaffen von Amerika. Polen und andere Länder sind zwischen Deutschland und Russland. Russland hat Probleme, die Ukraine einzunehmen. Russland wird nicht in der Lage sein, viele andere Länder einzunehmen. Die Bedrohung ist also nicht so akut. Aber wenn Sie sich die Schlagzeilen ansehen, dann sehen Sie, dass Deutschland bereit ist, sich auf einen Krieg vorzubereiten.
Und unser letzter Punkt bezieht sich auf eine ganze Reihe europäischer Länder, die sich auf einen Krieg vorbereiten. Und das ist die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich denke, das ist etwas, das sehr greifbar und messbar ist, denn eine ganze Reihe von Ländern hat die Wehrpflicht nach dem Kalten Krieg abgeschafft und führt sie jetzt wieder ein. Ich glaube, Litauen war eines der ersten. Im Jahr 2015 haben sie die Wehrpflicht aufgrund der sich verändernden geopolitischen Lage wieder eingeführt. Sie haben sich also bereits bewegt. Schweden hat im Jahr 2024 7.000 Menschen eingezogen. Nächstes Jahr werden sie 8.000 einberufen. Lettland hat die Wehrpflicht im Jahr 2006 abgeschafft. Ich glaube, sie wurde im Januar dieses Jahres wieder eingeführt. Norwegen verdoppelt sein Verteidigungsbudget. Sie werden 20.000 Wehrpflichtige einberufen. Und dann spricht Europa oder Deutschland selbst mehr und mehr über die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht wurde, ich glaube, es war 2010 oder irgendwann abgeschafft. Der erste vorsichtige Schritt wurde am 12. Juni angekündigt, als Boris Pistorius sagte, dass sie einen Fragebogen an alle jungen Männer verschicken werden. Sie werden diesen Fragebogen beantworten müssen. Ich denke, Frauen können das auch, wenn sie wollen. Darin wird nach ihrem Interesse und ihrer Fähigkeit gefragt, im Militär zu dienen. Und dann wird das Militär anhand dieses Fragebogens Rekruten für einen 6-monatigen Dienst auswählen, mit der Option, den Dienst freiwillig auf 2 Jahre zu verlängern. Aber immer mehr europäische Länder sagen, wir brauchen mehr Leute in unseren Streitkräften, wir brauchen ein größeres Militär. Und sie suchen nach etwas, das als archaisches Relikt des Kalten Krieges angesehen wurde, um diese Antwort zu geben.
Ja, und im Fall von Deutschland sagen sie, die 100 Milliarden wären nicht genug dafür. Der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg war derjenige, der die Wehrpflicht abschaffte und sagte, wir müssen uns auf die ausländischen Kriege konzentrieren, weil wir Deutschland nicht mehr verteidigen müssen. Das liegt hinter uns. Aber wenn wir sie wieder einführen, müssen zig Milliarden eingesetzt werden. Aber wenn Sie zum Beispiel Ägypten anschauen, Ägypten hat eine Wehrpflicht und sie geben nicht so viel aus. Israel kann offensichtlich das auch tun, mit weniger. Aber es geht wiederum, die Mentalität der Deutschen zu ändern. Jeder von euch muss auf den Krieg vorbereitet sein und wir brauchen einen Haushalt dafür.
Das ist also unsere Top-10-Liste der Veränderungen, die Europa nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine erfahren hat. Und ich denke, das Wichtigste dabei ist, dass es wirklich beeindruckend ist, wie sehr es sich verändert hat, wenn man nur einen Schritt zurücktritt. Und wie wir bereits zu Beginn festgestellt haben, wurden diese Veränderungen genau vorhergesagt. Herbert W. Armstrong und jetzt Sir Gerald Flurry. Beide sagten, dass sich Europa durch die russische Aggression auf ganz bestimmte Weise verändern wird. Und genau das haben wir gesehen. Es hat sich bereits abgespielt. Ja, es wird noch mehr passieren, aber so vieles hat sich bereits abgespielt. Und diese Männer haben das nicht aufgrund einer überlegenen geopolitischen Analyse gesagt. Das alles basiert auf der biblischen Prophezeiung. Und deshalb ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, was bereits geschehen ist. Denn das zeigt ihnen, dass sie sich auf die biblische Prophezeiung verlassen können. Wenn Sie sich in der Welt umsehen, finden Sie alle möglichen Verrückten, die ihre Version der biblischen Prophezeiungen haben. Und manchmal sehen Sie diese in den Zeitungen, ich glaube, Sie sehen das im Daily Express. Die haben immer Artikel, die etwas mit einer roten Kuh in Israel oder mit Blutmonden zu tun haben. Es gibt eine Menge Theorien und einige davon sind ziemlich seltsam und abwegig. Aber wir sprechen heute über Aussagen in der biblischen Prophezeiung, die sich bereits als wahr erwiesen haben. Schauen Sie sich die Offenbarung, Kapitel 13, an. Und wir haben eine Prophezeiung über eine Tiermacht. Eine Tiermacht, die in Wirklichkeit eine Wiederauferstehung des alten Römischen Reiches ist. Und der Rest von Offenbarung 13 macht sehr deutlich, dass es sich um eine Macht handelt, die von einer Kirche, einer religiösen Macht, beherrscht wird. Aber in Vers 4 heißt es, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, der mit ihm Krieg führen kann? Wenn Sie also verstehen, wer diese Macht des Tieres ist, wenn Sie diesen Hintergrund nachweisen können, dann wissen Sie, dass es hier eine Prophezeiung über eine große kriegstreibende Macht gibt. Und Herbert W. Armstrong hatte ein Buch, in dem er dieses Tier zeigte, das sich ganz klar auf diese europäische Macht bezieht. Und auf der Grundlage dieser Prophezeiung machte er diese Vorhersagen. Europa wird zu einer großen Militärmacht werden. Aber die Bibel ist wie ein Puzzlespiel. Die Bibel hat viele verschiedene Teile und viele verschiedene Teile, die alle ein bisschen mehr von dem Bild ergeben. Das gibt ihnen einen Aspekt von Europa. Aber es gibt noch andere Prophezeiungen, in denen von der Dynamik Europas mit Russland die Rede ist, wie bei einem Puzzlespiel. Herr Armstrong hat diese Analogie verwendet und das ist eine großartige Analogie, denn es kann sehr schwer sein, die einzelnen Teile des Puzzles zusammenzusetzen. Aber wenn das einmal jemand für Sie getan hat, können Sie sehr leicht überprüfen, ob das richtig ist. Sie müssen sich nicht darauf verlassen, dass diese 4 oder 5 Teile des Puzzles zusammenpassen. Sie können hinsehen und sagen, oh ja, ich sehe das Bild. Sie passen ganz klar zusammen. Und so hat Gott den Menschen in dieser Endzeit diese Wahrheit offenbart. Herrn Armstrong und dann Herrn Flurry. Aber Sie müssen sich nicht auf Ihr Wort verlassen. Sie können sich das Puzzleteil ansehen. Sie können sehen, wo Sie die Teile des Puzzles zusammengesetzt haben. Sie können es selbst überprüfen. Sie können es selbst beweisen. Und Sie können sehen, dass diese Aussagen bereits bewiesen sind. Und so möchte ich Ihnen die Lektüre empfehlen, wenn Ihr Interesse geweckt ist und Sie mehr über diese Prognosen erfahren möchten. Ein kleines Büchlein, das wir Er hatte Recht genannt haben. Darin geht es um Aussagen, die Herbert W. Armstrong auf der Grundlage der offenbarten Wahrheit gemacht hat und die sich bereits als wahr erwiesen haben. Einige von ihnen beziehen sich auf Europa. Er sprach zum Beispiel davon, dass die Länder hinter dem Eisernen Vorhang, die in die Sowjetunion eingebunden waren, sich abspalten und sich mit Deutschland verbünden würden. Das ist geschehen. Deutschland baut gerade einen Militärstützpunkt in einem dieser Länder. Sie können also hingehen und selbst beweisen, dass sich diese Prophezeiungen bereits erfüllt haben.
Ja, erst kürzlich hatte ich etwas wie ein Er-hatte-Recht-Moment, denn mein Großvater war in der weltweiten Kirche Gottes unter Herrn Armstrong. Davor war er sogar im Zweiten Weltkrieg. Er wurde eingezogen, als er 17 Jahre alt war und geriet dann in russische Gefangenschaft. Eine der brutalsten Gefangenschaften der Geschichte. Und er hatte bis zu seinem Tod Albträume. Aber als er dann zur Kirche kam, erfuhr er die Wahrheit der biblischen Prophezeiung und was Herr Armstrong vorausgesagt hatte. Und er teilte das, was er verstand, mit anderen Menschen. Vor kurzem war ich wieder auf einer Reise in Deutschland und habe mit einer der älteren Damen gesprochen, die in Kontakt mit ihm war. Und nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, erinnerte sie sich an etwas, das mein Großvater ihr erzählt hatte. Sie sagte, er habe ihr gesagt, wenn Russland nicht bereut, wird es wieder in ein anderes Land einmarschieren. Das war also etwas, was die Menschen nicht glaubten. Viele glaubten sogar, dass der Aufstieg von Wladimir Putin diese Mentalität des Kalten Krieges ändern würde. Er würde für mehr Zusammenarbeit mit Europa sorgen, dass wir nie wieder solch eine Welt sehen würden. Aber diese Aussage meines Großvaters war so einzigartig für sie, dass sie sich daran erinnerte. Mein Großvater starb vor 23 Jahren. Aber bis zum heutigen Tag erinnert sich diese Dame, die keinen Kontakt mit der weltweiten Kirche oder der Philadelphia-Kirche Gottes heute hat, an diese Aussage. Und sie sah mit ihren eigenen Augen, wie genau das geschah. Das war also einer dieser Momente, in denen ich sah, dass die Menschen, die dieser Botschaft zuhören, Jahre später vielleicht sehen, dass genau das geschieht.
Und Sie werden vielleicht denken, dass einige dieser Prophezeiungen, einige dieser Vorhersagen nun... Das klingt nicht glaubwürdig. Es klingt nicht so, als ob das passieren könnte. Aber wie Sie schon sagten, wenn Sie 10, 15, 20 Jahre zurückgehen, wie viele Menschen hätten das Gleiche über die Weltereignisse gesagt, die wir gerade erleben? Wie einen massiven Landkrieg in Europa und Russland, das in die Ukraine einmarschiert und einen ausgewachsenen Krieg führt. Viele Menschen hätten vor 20 Jahren gesagt, dass das unmöglich ist. Wenn sich diese Vorhersagen also bewahrheiten, ist das eine Mahnung, die nächsten Ereignisse nicht vorschnell abzuschreiben. Gehen Sie also zurück und prüfen Sie, ob sich diese Prophezeiung bewahrheitet. Und schauen Sie sich dann an, was als nächstes passiert. Denn wir haben eine Menge sehr detaillierter Dinge über den nächsten Schritt zu sagen. Und weisen sogar auf Personen hin, die zum Beispiel die Rolle des starken Mannes in Deutschland ausfüllen könnten. Die das Verlangen nach einem starken Führer erfüllen. Und Herr Flurry hat die Aufmerksamkeit auf den ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl Theodore zu Gutenberg gelenkt, der viel über diesen Konflikt als jemand gesprochen hat, der diese Rolle ausfüllen könnte.
Ja, und er hat sich 2011 aus der Politik zurückgezogen, aber Herr Flurry hält ihn immer noch für den Mann, der man am ehesten beobachten sollte. Und in letzter Zeit ist er immer mehr in der Öffentlichkeit gewesen. Er wurde gefragt, was Deutschland tun muss, um leistungsfähiger zu sein. Und er war der Erste, der gesagt hat, dass Deutschland im Krieg ist, und das war in Afghanistan. Es war ein Auslandeinsatz. Es war nicht wirklich ein Krieg, weil keine zwei Staaten aufeinander prallten, aber er sagte, unsere Soldaten fühlen sich wie in einem Krieg. Und er war derjenige, der versucht hatte, die deutsche Mentalität zu ändern. Die Bürger sagten, wir möchten kein Militär haben oder uns nur zu Hause verteidigen vor einem russischen Einmarsch. Aber er sagte nein. Deutschland muss militärisch denken. Und Deutschland muss geopolitisch denken. Denn die Bedrohungen sind nicht nur zu Hause. Wir müssen auch in andere Regionen gehen, um diese Bedrohungen zu bekämpfen. Und Herr Flurry sprach über konkrete biblische Prophezeiungen, die sagen, dass Deutschland einen bestimmten militärischen Führer haben wird. Und mit dem Aufstieg Gutenbergs verwies er auf diese Prophezeiungen, die besagen, dass dieser Mann aufsteigen wird. Und seit 13 Jahren, nachdem Gutenberg aus dem Amt geschieden ist, weist er weiterhin auf diese Prophezeiungen hin und beobachtet diesen Mann. Wenn er oder ein ähnlicher Mann an die Macht kommt, können sie sich an diese Prophezeiung erinnern.
Es wird eine Menge zukünftiger Er-hatte-Recht-Momente geben. Nun, ich möchte Sie mit einem weiteren Zitat von Herbert W. Armstrong verlassen. Im Jahr 1981 schrieb er, wenn dieses heilige römische Reich kommt, wird es plötzlich geschehen. So schnell, dass es Ihnen den Atem rauben wird und die ganze Welt wird in Ehrfurcht und Staunen erstarren, wenn sie die Dinge sieht, die prophezeit wurden. Zum Beispiel werden 10 Nationen in Europa, davon wahrscheinlich 5 im Westen und 5 im Osten, das sogenannte heilige römische Reich des Mittelalters wiederbeleben, wieder auferstehen lassen. Wir sind dabei, dies erneut zu erleben. Es ist bereits so viel geschehen. Lassen Sie sich nicht überraschen, wenn dies schnell geschieht. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, die biblische Prophezeiung für sich selbst zu prüfen und zu verstehen, was als nächstes kommt. Und dieses Büchlein, Er hatte recht, ist ein guter erster Schritt in diese Richtung. Sie können es auf unserer Website dieposaune.de herunterladen. Sie können es herunterladen. Sie können sich Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar zuschicken lassen, damit Sie es wirklich studieren und vertiefen können, um die Bibel zu beweisen und Ihre Bibel lebendig werden zu lassen. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir sind, Josue Michels, und für die ganze Arbeit, die Sie in diese Top-10-Liste gesteckt haben. Ich finde, das war eine wirklich faszinierende Folge.
Ja, ich habe unsere Unterhaltung wirklich genossen.
Und wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, wir sind noch ziemlich neu. Wir experimentieren noch. Bei den ersten Mittwochsendungen hatten wir eine Art dreiteilige Routine. Diese Woche haben wir etwas anderes ausprobiert. Wir haben die ganze Sendung über nur ein Thema vertieft. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt. Wenn Sie nach etwa 20 Minuten genug von diesem Thema haben, lassen Sie es uns wissen. Wenn Sie möchten, dass wir dies wiederholen, lassen Sie es uns bitte wissen. Sie können uns Kommentare auf YouTube oder auf Rumble hinterlassen. Sie können uns eine E-Mail schicken an dieposaune.de. Vergessen Sie bitte auch nicht, die Beiträge zu liken und zu abonnieren. Das hilft uns wirklich dabei, das zu verbreiten. Vielen Dank an George Haddad für die Technik und die Produktion der heutigen Sendung. Wir sind am Freitag wieder da. Und bis dahin beobachten Sie weiter Ihre Welt.